Nur in Stille werden und beten. Vater, wir danken dir jetzt für diesen Freiraum hier inmitten dieser so lauten Stadt. Du weißt, woher wir kommen, du weißt auch, welche Wochen wir hinter uns haben. Wir danken dir für alles durchgetragen werden und möchten dich jetzt bitten, Herr, ganz besonders, dass du uns jetzt sammelst, dass du uns selbst dein Wort aufschließest, dass du uns nicht vor einem Buch mit 7 Siegeln sitzen oder gar verzweifeln lässest, sondern dass du dieses Siegel springen kannst und uns einen Einblick geben in dein gewaltiges Werk, in deine Geschichte mit uns. Danke, Herr, dass du uns deines Wortes gewürdigt hast. Amen. Vielleicht haben Sie sich auch so ein kleines Kärtchen zugelegt. Ich glaube, sie sind auch noch aufgelegt. Es sind kleine Erinnerungsposten, auch die Thematik der Abende bis zu Weihnachten, gedacht für Ihre persönliche Bibel oder zum Weitergeben. Stunde der Bibel und darunter die Johannes-Offenbarung. Und heute nun zum Beginn das Thema Geheimschrift oder Offenbarungsbuch. Eigentlich müsste ich Ihnen jetzt die ganze Offenbarung überhaupt einmal vorlesen. Aber weil ich das nicht kann, deshalb möchte ich Ihnen wenigstens den Anfang sagen, die ersten 3 Verse. Und da heißt es: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Und nun teilt sich eigentlich der Inhalt grob in 3 Teile auf. Der erste Teil ist eben dieses Kapitel und die Kapitel 1 bis 5. Man könnte es überschreiben, was ist? Was ist? Wie sieht's aus? Das sind die Sendschreiben. Was ist? Kapitel 1 bis 5. Und dann kommt das zweite Kapitel. Was kommt? Was kommt? Das ist das Kapitel 6 bis Kapitel 19, Vers 10. Und die dritte große Einheit ist dann der Schluss, was sein wird. Kapitel 19, 11 bis 22. Also, was ist, was kommt und was sein wird. So einfach ist dieses sonst so für uns undurchdringliche Buch klar aufgebaut. Es schließt ja dann, und das lassen Sie uns jetzt auch noch einmal hineinhören, wenn wir den Anfang gehört haben, da heißt es ja: Ich bezeuge euch allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesu. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Meine Ankündigung, liebe Freunde, Sie durch das letzte Buch der Bibel zu führen, war so leichtsinnig wie die Ankündigung eines Alpführers, er könnte Sie auch durch die Alpen begleiten. Wer den Weg vom Liechtenstein zum Wackerstein kennt, immer am Alp drauf entlang. Der ist noch lange nicht in der Lage, jemand den Weg auf das Matterhorn oder den Piz Balü zu zeigen. Alpführer und Alpenführer sind zwei Paar Stiefel. Und Normalprediger und Offenbarungsausleger auch. Nach ein paar Probewanderungen im Urlaub durch die Steilgebirge johannäischer Offenbarungen, die mir erst die Größenordnungen dieser Gipfel offenbar machten, sind mir die Knie so weich geworden, ist mir so Wind und Weh geworden, dass ich an diesem Abend geradezu mit zitternden Knien vor Ihnen stehe. Allein der Blick in den Abgrund von Offenbarung 9 oder der Blick in den Himmel von Offenbarung 11 könnte einem buchstäblich den Atem nehmen. Man ahnt, warum es von Johannes heißt, dass er bei dieser Schau umgefallen sei und da lag wie ein Toter. Solche Ein- und Ausblicke, die werfen auch den stärksten Mann um. Wenn man dennoch Sätze liest, wie folgenden bei einem bekannten Ausleger: Die Beschäftigung mit der Offenbarung kann nur Verrückte locken oder nur Verrückte hervorbringen. Sehen Sie sich vor, kann nur Verrückte hervorbringen. Kein Wunder, dass sich nicht zu viele Offenbarungsführer angeboten haben. Die Offenbarung ist bis heute weithin eine Geheimschrift geblieben. Nun aber habe ich mich ja einmal entschlossen. Ein Mann, ein Wort. Ich kann nicht mehr zurück, obwohl ich es hätte gerne tun wollen. Vielleicht werden Sie dann auch schließlich zur Erkenntnis kommen, jetzt weiß ich, dass der Eisler auch nichts weiß. Aber wenn Sie wenigstens dann ahnen, wie gewaltig die Geschichte Gottes mit seinem Volk ausgehen wird und Sie sogar vielleicht kurzatmig werden in dieser Höhenluft des Offenbarungsgebirges, dann hat es sich trotzdem gelohnt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Eine wichtige Voraussetzung allerdings, und auf die muss ich hinweisen, weil wir sie vorhin gelesen und hoffentlich auch aufgenommen haben, eine wichtige Voraussetzung für dieses unser ganzes Unternehmen ist, was am Schluss steht, nämlich diese doppelte Warnung: nichts davon tun. Also nicht das lesen, was mir passt, und das andere wegzulassen, was mir nicht passt. Also nichts davon tun und vor allem nichts dazusetzen. Also nichts hinein zu Geheimnissen, was gar nicht in diesem Buche steht. Die Offenbarung hat nämlich viele beflügelt, ihre eigenen Offenbarungen kundzutun. Wir müssen dieses Buch im Zusammenhang der ganzen Bibel lesen, keine Einzelschrift, sondern eben eine Schrift des Neuen Testaments. So auf jeden Fall sind auch diese Verse und Kapitel nichts für Neugierige, die einen Blick hineintun wollen in eine ungewisse Zukunft, so wie die Leute, die in der vergangenen Woche hinübergingen ins Schlosshotel, um dort bei der Handleserin um 350 Mark sich die Zukunft wahrsagen zu lassen. Wer solche Interessen mitgebracht hätte, nun zu sehen, wie es denn mit seinem Leben weitergehe, der soll gefälligst dieses Buch zulassen. Hier steht ausdrücklich: seinen Knechten, Vers 1, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Nicht wahr? Ein juristisches Buch will von einem Juristen gelesen werden. Für die anderen ist es ein Schlafmittel. Ein mathematisches Buch will von einem Mathematiker gelesen werden. Für den anderen ist es ein totales Zahlengewirr. Oder ein biologisches Buch will von einem Biologen gelesen werden. Die Offenbarung, liebe Freunde, und so steht es ausdrücklich hier, will von seinen Knechten gelesen werden. Eigentlich wörtlich von seinen Sklaven. Menschen, die nur mit einem apokalyptischen Interesse sich über dieses Buch machen, sind hier fehl am Platze. Knecht, Sklave, wie es heißt, und ich weise immer wieder darauf hin, sind ja jene Ärmsten der Armen, die damals an Stangen angekettet waren und warteten auf einen Käufer oder den Tod. Und wenn dann einer kam, einer, der sich für die Sklaven nicht nur interessierte, einer, der nicht nur ein paar freundliche Worte hatte, sondern einer, der seinen Beutel zog und diese Sklaven freikaufte und in seinen Dienst nahm, dann war der Jubel groß. Knecht sein war, hieß ein Freigekaufter, der nun dem neuen Herrn dienen kann. Knechte Jesu Christi sind solche, die nicht mehr unter der Sklaverei ihrer Schuld, ihrer Bedrückung, ihrer Last, ihrer Hoffnungslosigkeit leben müssen, sondern Knechte Jesu Christi, Sklaven Jesu Christi sind solche, die von diesem Herrn auf Golgatha freigekauft sind und die nun in seinem Dienste stehen dürfen. Also, um im Bilde zu bleiben, die zu seiner Seilmannschaft gehören. Solche, die bei ihm am Seil hängen und hinter ihm durch dieses Offenbarungsgebirge hindurchgehen. Gott will doch hier keine apokalyptische Zukunftsschau vorführen im Stile einer Multimedia-Schau mit Horrorszenen und Schreckensvisionen, sondern er will es seinen Knechten, seinen Freunden, seinen Nachfolgern will er es sagen, in der Stille über der Bibel, in der Gemeinschaft seiner Leute, im Gebet um den Heiligen Geist. Aber nun, was soll uns denn eigentlich vermittelt werden? Was ist denn das für ein Buch? Wir haben überschrieben Geheimschrift. Was ist es denn? Nun, diese Frage, die wir uns heute Abend gestellt haben, gleichsam als Eingangstor für diese folgenden Kapitel, diese Frage ist eigentlich nicht nur Stoff für eine Reihe über Monate hinweg, ist nicht nur Stoff für eine Doktorarbeit, sondern könnte ein ganzes Leben füllen. Wenn ich also versuche, darauf 10 Antworten, die in der Kirchengeschichte gegeben worden sind, 10 Antworten zu geben, dann kann es sich hier nur um ganz grobe Schnitte handeln, aber so wie ich meine, um wichtige Schnitte, um wichtige Antworten. Was ist das für ein Buch? Also 10 kürzere Antworten. Und fühlen Sie sich jetzt nicht in einer Erbauungsstunde, sondern einer Unterrichtsstunde zum Beginn dieser Offenbarung. Es werden noch andere Stunden folgen, aber heute geht es darum, etwas zu erfahren. Was ist das für ein Buch? Erstens, eine erste Antwort könnte man so benennen, es ist eben ein Randbuch. Ein Buch am Rande, ganz am Rande der Heiligen Schrift. Und wissen Sie, diese Antwort hat kein Geringerer gegeben, als der wohl bei uns bekannte und in der Theologie angesehene Theologe Augustin. Kein geringerer als Augustin. Er ist ja im Jahre 354 da irgendwo in Afrika geboren worden. Sein Vater war ein kleiner Beamter. Seine Mutter hatte den schönen Namen Monika. Aber nicht so, wie wir es heute schreiben, sondern geschrieben mit 2 N und einem C, also Monika oder wie man das ausspricht. Und diese Frau war eine gute und fromme Katholikin, die auch aus ihrem Sohn was Rechtes machen wollte. Leider ist der Vater sehr bald gestorben. Und immer wenn der Vater stirbt und die Familie zerrissen wird, wirkt sich das oft an den Söhnen aus. Sie konnte nicht sehr viel mehr tun für den Sohn. Schließlich ging er mit 17 nach Karthago auf die Universität. Klug war er, Aber dort versumpfte er total. Mit 18 wurde ihm ein unehelicher Sohn geboren, den er noch dann umübersetzt hieß, einer von Gott geschenkt. So hat er seinen Sohn damals zum Leidwesen seiner Mutter genannt, einer von Gott geschenkter, ein Deodatus. Und dann hörte die Mutter nicht auf, um diesen Sohn zu ringen und zu bitten. Interessant in dieser Geschichte des Augustins ist, er sagte nicht, jetzt ist Hopf und Malz verloren, jetzt ist er auf der Universität, er ist 25 geworden, er ist 27 geworden, 29, aus dem war nicht viel geworden. Und die Mutter betete weiter. Mit 32 hat sich dieser Sohn bekehrt. Und dann schrieb er seine berühmten und großen Schriften, und dort in den Confessiones, in den Bekenntnissen seines Lebens, ist dies alles noch einmal nachzulesen. Es ist nie genug, für Kinder zu beten. Und wenn sie 60 sind, es ist nie zu spät, zu diesem Herrn umzukehren. Ich habe gestern einen Mann in Ludwigsburg beerdigt, der mit 70 zum Glauben kam, sich taufen ließ und jetzt heimgehen durfte mit 78. Es ist nie zu spät. Aber das nur in Klammern bei diesem Augustin. Dieser Augustin war ein klarer Denker und er hatte ein theologisches System. Und in diesem System musste alles passen. Und so wusste er auch nach diesem System, wie es am Schluss ausgehen wird. Nämlich, Jesus kommt wieder, die Toten stehen auf, der Gerichtsthron wird aufgestellt und alles wird sein, eine einzige Herrlichkeit. Und dies alles wörtlich in einem Nu, in einem Augenblick. Mit dieser Vorstellung las er die Offenbarung. Und gegenüber dieser Auffassung zeigte sich die Offenbarung als zu sperrig. So einfach lässt sich dieser letzte Augenblick nicht darstellen. Die Offenbarung sieht eine längere Geschichte des Endes vor. Und so legte Augustin diese Schrift auf die Seite, er schob sie an den Rand. Er sagte, weil andere sich damit beschäftigt haben, können wir sie nicht ganz beiseite tun, aber benötigen tun wir sie eigentlich nicht. Liebe Freunde, wer sein eigenes Zukunftsbild entwickelt hat, wer ganz genau weiß, wie es einmal sein wird, wer einmal weiß, dass man ohnehin ja wiederkehrt, 5 oder 7 oder 9 Mal, wie das heute gesagt wird, wer weiß, dass man dann sofort in den Himmel kommt, wer weiß, wie es in einem Nu dann aussieht, der wird dieses Buch auch zum Randbuch machen, weil diese Gedanken sich hier an dieser Stelle als sperrig erweisen. Ein Randbuch, aber das ist es eigentlich nicht. Eine zweite Antwort, ein Probierbuch. So haben es bestimmte Leute genannt. Wissen Sie, Probierbücher ist zum Beispiel ein Kochbuch. Man kann es anhand eines Kochbuches selber probieren, wie man kocht. Ich habe es auch einmal versucht, aber das habe ich schnell wieder bleiben lassen. Ein Kochbuch oder auch ein Backbuch, man kann es selber probieren. Ich bekam einmal ein wunderschönes Buch, ein Teebuch geschenkt. Sie glauben gar nicht, wie lange man braucht nach diesem Teebuch, bis der Tee endlich fertig ist. Da bin ich schon lang verdurstet. Also, Probierbücher. Und so sagten sie, die Offenbarung sei ein Probierbuch, an dem man lernen könne, wie man selber Visionen ausprobiert. Sie sagten, die gegenwärtige Stimme Gottes, so wie sie ein Johannes erfahren hat, so können wir sie auch unmittelbar vernehmen, ohne die Bindung an, wörtlich, den heiligen Buchstaben. Ein berühmter Vertreter davon war dieser Thomas Münzer, auch Prediger in Zwickau, dort zu Luthers Zeiten, und er probierte es und er hatte über diesem Buch gewaltige Mission. Ich kann Ihnen sagen, der sah darin plötzlich, dass die Reformation von Luther angefangen nun mit Gewalt durchgeführt werden müsste. Und deshalb müssten endlich die gottlosen Machthaber in Kirche und Staat blutig im Blut umgebracht werden. Das Reich Gottes, und so sagte er, wird auf Erden durch Menschen herbeigeführt. Er verbündete sich damals mit den aufmüpfigen und aufständigen Bauern und in der Rolle eines neuen Gideon, alles von der Offenbarung herausgelesen, kommt es zur Entscheidungsschlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1545. Und da sagte er wörtlich, dran, 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 lasst euch nicht erbarmen, Gott ist mit euch. Er machte den Bauern glaubhaft, dass die Kugeln unschädlich an ihnen abtropfen würden. Und das hatte er in einer Vision gesehen. Und dann tropften nicht die Kugeln ab, sondern diese Menschen tropften massenweise aus und starben. Ich sage das, weil Thomas Müntzer heute wieder hochaktuell und hochmodern ist. Eine Visionäre, liebe Freunde, eine Visionäre, alle schriftüberragende Gewissheit als letztes Wort gibt es nicht. Persönliche Offenbarungen zu probieren, ist todgefährlich. Immer dann, wenn die Offenbarung als Probierbuch benutzt worden ist, dann war der Tod schon im Topf. Und wenn wir heute wieder anfangen, eigene Visionen vielleicht nicht über die, aber die neben die Bibel zu stellen, dann sind wir auf dem Wege Müntzers und sind nicht mehr auf dem Boden der Heiligen Schrift. Leider, und ich bedauere das, aber es ist so. Gott gibt Menschen seit den Offenbarungen der Bibel keine Visionen mehr. Und wer sagt, er habe eine Vision von Gott, der irrt sich. Ich sage ihm, der irrt sich. Nach der Offenbarung gibt es keine Offenbarungen mehr. Die, die hier stehen, genügen zum Leben und sie genügen zum Sterben. Und nun drittens. Das Hauptbuch. Drittens, das Hauptbuch. Und hier sind wir nun bei den süddeutschen und bei den oberdeutschen Täufern. Da war ein Mann, ein Herr Hans Huth, der kam aus Franken. Und der sah, dass Vision und Revolution ein verschwistertes Paar ist. Er sah das an Müntzer. Und nun nahmen sich diese Leute dieses Buches besonders an und sie liebten es als das Hauptbuch der ganzen Schrift überhaupt. Und sie entnahmen aus diesem Buch etwas, was sie später bei den großen Auslegern wiederfinden und was uns eigentlich bis heute begleitet. Sie sahen kommende Verfolgungen, sie sahen antichristliche Entwicklungen, die kommen werden, Bewusstsein vom Abfall in der Kirche, rechnen mit Zeiten und Epochen am Ende der Geschichte, die Erwartung des tausendjährigen Reiches und ein letzter satanischer Aufbruch. Das Hauptbuch neben den anderen Hauptbüchern der Bibel. Liebe Freunde, diese süddeutschen und oberdeutschen Täufer um diesen Mann Hans Huth herum sind eigentlich geistliche Väter unseres schwäbischen Glaubens. Wenn heute davon gesprochen wird, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis Frieden kommt, bis Gerechtigkeit kommt, bis Gleichberechtigung kommt, Friedenskonzile und Beschlüsse würden dies schon schaffen. Wenn wir wieder glaubten, so wie ein Kaiser Wilhelm gesagt hat, ich führe euch herrliche Zeiten entgegen, dann steht dem gegenüber die Aussage der Offenbarung, die von Verfolgung spricht, von antichristlichen Entwicklungen, von Abfall, von Erweisen des Reiches Gottes. Und wenn ich mit offenen Augen in diese Weltgeschichte hineinschaue, dann muss ich sagen, die Offenbarung ist realistischer als alle anderen Bücher und Aussagen. Ein Hauptbuch. Aber damit bin ich schon beim vierten, nämlich beim Rechenbuch. Ein Rechenbuch. Das war es immer wieder. Vielleicht bekannt geworden als erster der Michael Stiefel. Der stammte aus Esslingen. Der Michael Stiefel aus Esslingen, geboren 1486, er war der Erste. Und der war ja ein besonderer Mann, der war Pfarrer, der war Mathematiker und war Dichter. Eine einzigartige Kombination. Es gibt Pfarrer, die nur Pfarrer sind. Aber es gibt auch Pfarrer, die Pfarrer und Dichter sind. Ich denke an Möhrig oder dann an Albrecht Goes. Es gab auch Pfarrer und Mathematiker. Ich denke an den berühmten Bruder Hahn. Aber diese Dreierkombination, Pfarrer, Poet und Mathematiker, das war dieser Michael Stiefel in Esslingen. Und ihm hat diese eine einzige Zahl es angetan, nämlich die Zahl 666. 666. Die inspirierte ihn zu Rechenkünsten. Und die brachten ihn auf den 19. Oktober 1533, 8 Uhr morgens, kommt nach der Offenbarung Christus wieder. Und so hat er ein Büchlein geschrieben, das Rechenbüchlein vom End Christi. Dieses Büchlein hatte reißenden Absatz damals. Warum? Ich könnte mir denken, wenn die Lehrer kamen und sagten, du musst im Rechenbuch lernen, dann sagte er nach dem Rechenbüchlein vom End Jesu Christi, kommt der Herr wieder und ich brauche nicht mehr zu rechnen. Damals gingen die Bauern nicht mehr auf die Filteräcker und sie gingen auch nicht mehr in ihre schönen Weinberge, weil der Herr wiederkommt. Sie benutzten dieses Rechenbüchlein als Feigenblatt ihrer totalen Faulheit. Und so kam dann der 19. Oktober und dann war es 7:45 Uhr. Die Leute mit ihm standen, warteten und beteten und dann wurde es 8 Uhr, aber dann rückte die Uhr leider weiter. Dann war 8.15 Uhr und dann war 9 Uhr und 10 Uhr und 11 Uhr und aus dem 19. Oktober wurde der 20. Oktober und der Stiefel musste blamiert seines Weges ziehen. Aber schon am nächsten Tag begann er neue Berechnungen, weil er sagte, ich habe mich nicht getäuscht, sondern ich habe mich nur verrechnet. Und so hat er weitergerechnet, viele haben nach ihnen gerechnet, Bingel hat gerechnet, der kam auf das Jahr 1836 und heute wird vor allem auch in württembergischen Kreisen immer wieder gerechnet. Es sei 4 Minuten, 3 Minuten oder 2 Minuten vor 12. Liebe Freunde, die Offenbarung ist kein Rechenbuch. Sie ist kein Rechenbuch. Es bleibt bei der Aussage Jesu, dass er komme wie ein Dieb in der Nacht. Und ein Dieb lässt sich nicht ausrechnen, man lässt es sich nicht nachrechnen, sondern er kommt. Wir sollen nie die Offenbarung als Rechenbuch benutzen. Fünftens, noch kürzer, das Warnbuch. So hat es Luther. Wissen Sie, Luther hat uns keine große Liebe zur Offenbarung weitergegeben. Er war ein gebranntes Kind vom Stiefel her und sagte, die rechnen falsch. Er war gebrannt vom Münzer her, der sagte, die haben nur Gewalt. Er war gebrannt von allen anderen her und sagte, ich konzentriere mich einzig und allein auf das Kreuz. Das Einzige, was für ihn war, es war ein Warnbuch vor dem Antichristen. Und der Antichrist war der Papst. Somit war das Offenbarung ein einziges Warnbuch vor Rom. Dazu benutzte er es, gleichsam als große Rakete mit Sprengköpfen, um diesen ganzen römischen Zauber zu zerstören. Aber dazu ist ja die Offenbarung wirklich nicht geschrieben worden. Luthers Warnbuch ist für uns keine Möglichkeit. Sechstens, einer hat gesagt, es sei, und wieder andere, es sei ein Geschichtsbuch. Hier sei die ganze Weltgeschichte in Epochen dargestellt. Ein wichtiges Buch, eine sogenannte reichsgeschichtliche Auslegung. Einer, der in dieser Tradition steht, war unser berühmter und bekannter und geliebter Prälat Karl Hartenstein, der hier an der Kirche war und, wie Sie wissen, in dieser Sakristei die Offenbarung in einmaliger Weise ausgelegt hat und vielleicht auch die höchste theologische und geistliche Höhe damals erreicht, die seither so nicht mehr erreicht werden konnte. Er sagte, die Offenbarung zeige uns drei geschichtliche Einschnitte. Einmal die Zeit vor Christus, die Zeit der Weissagung, dann die zweite Zeit, die Zeit während Jesu Dasein, die 33 Jahre, und dann zeige sie uns die endgültige Zeit, auf die wir zugehen. Wir befinden uns zwischen der zweiten und der dritten Epoche. Das Volk Gottes auf dem Weg vom Kreuz hin nach Jerusalem. Die Gemeinde unterwegs vom Kreuz zum Reich. Ein Geschichtsbuch, eine Möglichkeit. Ein Bibelbuch, ganz normal, so haben Leute um Spener gesagt. Lassen Sie mich noch weitergehen zum achten, zum Leibbuch. Die Offenbarung des Herrn war ein Leib- und Magenbuch von Johann Albrecht Bengel, dem Klosterpräzeptor. Er las fast nichts mehr anderes. Und dem bekannten Nikolaus Graf von Zinzendorf war dies fast zu viel. Und er besuchte eines Tages diesen anscheinend kleinen Johann Albrecht Bengel in Denkendorf. Und Johann Albrecht Bengel wollte ihn überzeugen, diesen Grafen Zinzendorf, der fast in seiner Uniform dastand. Und er erzählte ihm von seiner Apokalypse, von der Zukunftsschau. Und Bengel, und so erzählt es Oetinger, Bengel habe sich so hineingesprochen und hineingeredet, dass er gar nicht gemerkt hat, wie der Zinzendorf sich auf dem Absatz herumgedreht und längst gegangen war, als Bengel immer noch seine Offenbarung erklärte. Der Zinzendorf war schon lang mit seiner Kutsche zu Denkendorf hinausgefahren, als dem Bengel aufging, ja, der Herr Zinzendorf ist gar nicht mehr da. Und diese beiden haben sich nie verstanden, sind auch dann nie mehr zusammengekommen. Für Bengel ein Leib- und Magenbuch. Natürlich neuntens ein Fabelbuch. Für viele ein Fabelbuch und für die Zehnten als zehnte Antwort und letzte ein Kunstbuch. Ein Kunstbuch für Künstler. Gehen Sie in unsere Stiftskirche, setzen Sie sich in den Chor, schauen Sie hinauf, die zwei ganz großen Fenster links und rechts. Bilder der Apokalyptik. Maler haben sich durch die Jahrhunderte durch dieser Bilder angenommen und sie gleichsam lebendig erhalten. 10 Antworten, 10 Möglichkeiten. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist es denn für mich, dann kann ich es kurz sagen. Für mich ist die Offenbarung ein Trostbuch. Ganz schlicht, eins der größten, wenn nicht das größte Trostbuch der ganzen Bibel. Johannes 1,19, hier schreibt ein Mitgenosse in der Bedrängnis, im Druck, in der Klemme. Liebe Freunde, nur in der Dunkelheit sieht man die Sterne. Nur in der Bedrängnis fängt die Offenbarung an zu leuchten. Ist heute einer Abend wieder gekommen, der nicht in der Klemme ist? Es gibt Zeiten der Bedrängnis im Großen, aber auch im Kleinen. Jeder von uns hat seine ganz persönliche Bedrängnis. So wie die Kirche im Großen, die Gemeinde Jesu, ihre Bedrängnis hat. Und in dieser Bedrängnis stehe ich nicht allein. So wie einer, der in einer Gletscherspalte gefallen ist und der niemand neben sich hat und schauen muss, wie er aus dieser Eiseskälte wieder herauskommt. In dieser meiner Bedrängnis, in dieser meiner Eiseskälte steht einer neben mir, ein Mitleidender, ein Mitbruder, und gibt mir den Trost durch die Offenbarung Jesu Christi. An dieser Person hängt alles. Auf diese Mitte läuft alles zu. So schließt auch dieses Buch die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Liebe Freunde, es ist ein Trostbuch, das uns heute Abend mitgegeben wird. Weil es letztlich immer wieder diese drei Sätze dick unterstreicht. Einmal, und das lassen Sie mich zum Schluss sagen, das Trostbuch mit diesen drei dicken Linien. Es wird gekämpft. Es wird gekämpft. Was heißt das? Wissen Sie, jetzt am 1. September, unsere Generation denkt ja da zurück an diesen Krieg. Und ich denke nicht mehr so sehr an den Anfang des Krieges, den ich nicht mehr so genau kenne, aber ich weiß noch sehr wohl das Ende des Krieges, April 1945. Und dort kurz vor Schluss, wie der Befehl kam, mein Vater, 47 Jahre alt, entlassen, sollte noch einmal einrücken zum Volkssturm, bekam ein Gewehr, sollte ein Graben vor der Stadt einnehmen mit anderen Volkssturmmännern zusammen, um die Panzer, die dort anrollten, abzuhalten. Mein Vater ging dort nicht hin, sondern versteckte sich im Wald. Fahnenflucht. Darauf stand Todesstrafe. Gleichzeitig bekam mein Bruder, 16 Jahre alt, den Stellungsbefehl, sich in Rottweil, 18 Kilometer entfernt, zu melden, mit dem Fahrrad dorthin zu fahren, bei den Jabo-Angriffen. Er ging nicht hin, versteckte sich im Wald. Fahnenflucht, Todesstrafe. Unser Haus selber, 2 Kilometer Luftlinie von dem ganz großen Gewehrfabrik, Munitionsfabrik entfernt. Zielscheibe jeder Angreifer. Das waren Zeiten der Bedrängnis. 6 Kinder um die Mutter geschart. Der Vater im Wald. Wissen Sie, das vergisst man nicht. Zeiten der Bedrängnis. Und dann auf einmal hörte man die Geschützdonner. Und dann auf einmal hörte man die herannahenden Truppen. Dann hörte man den herannahenden Krieg. Schrecken für die Braunen, die plötzlich ihre Auto packten und sich davon machten. Und für uns, es wird gekämpft. Es wird befreit werden. Die kommen, die uns von diesem ganzen Schreckensherrschaft erlösen und bei uns eine neue Zeit einläuten werden. Es wird gekämpft. Wenn wir hineinhören und hören diese Schrecken der Kriege und Blut und Tränen, Freunde, dann ist es das, was wir damals vernahmen. Dann sind es nur diese Truppen, die uns entsetzen wollen und hineinbringen in ein neues Zeitalter. Es wird gekämpft. Das ist ein Trost. Und das andere, es wird entmachtet. Das ist das Zweite, was hier unterstrichen wird. Es wird entmachtet. Karl Heim sagte immer, es gäbe nur 2 Probleme in der Welt. Das eine sei die Schuldfrage und das andere sei die Machtfrage. Wer löst die Schuldfrage in unserem Leben und wer löst die Machtfrage in dieser Welt? Die Schuldfrage ist am Kreuz gelöst worden von Jesus Christus. Die Machtfrage steht noch aus. Wer hat denn die letzte Macht? Es wird entmachtet. Auch der letzte Feind. Und dann wird für jeden sichtbar, wer die Macht hat, auch wenn wir es nicht sehen. Es wird entmachtet werden. Aussage der Offenbarung. Und das Letzte, es wird gesiegt. Es wird gesiegt. Damals ging die französische Tricolore auf über der Stadt. Und dann wussten wir, jetzt schweigen die Waffen. Jetzt braucht es keine Verdunklung mehr. Jetzt kann man wieder auf der Straße. Jetzt ist der Krieg vorbei. Freunde, ich spüre noch heute diese Erleichterung, wenn einmal über dieser Welt die Flagge Jesu Christi gehisst wird. Und sie wird gehisst werden. Dann wird nicht nur Waffenstillstand sein und neue Kriege kommen. Dann wird ewiger Friede sein. Dann wird unsere Last und Not, unsere Gedrängnis, unsere Krankheiten abgenommen. Und dann sehen wir ihn so, wie er sein wird. Doch es wird gesiegt. Es wird gekämpft. Es wird entmachtet und es wird gesiegt. Das ist der Trost. Von dem müssen wir mehr hören. Und deshalb lade ich Sie ein zu dieser Reihe. Amen. Lieber Vater, um uns sieht's anders herum aus. Aber Herr, weil wir es nicht sehen können und nicht fassen, schenkst du, dass wir es glauben, dass du kämpfst um uns und für uns, dass du kommst und alle Feinde entmachtest und dass dir das Sieg gehören wird. So befehlen wir diese Welt dir an, auch uns, unsere Gemeinde, besonders, Herr, unsere Kranken, um die alten Menschen, die von der Macht des Todes bedroht sind. Lass uns wissen, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann, wenn wir deine Knechte sind. Herr, behüte uns jetzt und geh mit uns auf unserem Wege. Amen. Kommen Sie gut und gesund nach Hause, Gott befohlen, und auf Wiedersehen.